Herzlich willkommen in Mexiko zur 180. Folge des Sneakpods. Haben wir Wir sind, was wir sind zu besprechen. Und mir gegenüber sitzt die gruselige Mutter Claudia Perne.
Hallo.
Direkt daneben der Polizist Robert Krüger.
Hey Sie, legen Sie mal da die Axt weg.
Des Weiteren die Nutte mit den weißen Leggings, Martin Narek.
Hallo!
Hallo!
Gott. Ich habe Angst vor dieser Nutte.
Das solltest du auch.
Sweet Christoph Walken in dem.
Und die Person, die uns gut hierher gebracht hat, unser Taxifahrer Christoph Perner.
Ja, und die Schaufensterpuppe Theresa wird wahrscheinlich relativ wenig sagen, weil sie den Film nicht gesehen hat. Aber hallo, kannst du sagen.
Hallo.
Wir sind, was wir sind. Martin, was sind wir denn?
Wir sind mit unserem Sofa irgendwo in Mexico City und dürfen eine Familie begleiten, die in einem armen Elendsviertel lebt und den Vater verliert, der stirbt. Und fortan muss die Familie halt sehen, wie sie halt eben zurechtkommt. Es gilt einmal, einen entsprechenden Nachfolger herauszudeuten, der eben die Familie führen kann. Und dann gilt es eben auch dann, die Familie zu versorgen, wie es der Vater getan hat. Und das scheint nicht ganz einfach zu sein. In Mexiko-Stadt.
Wissen wir überhaupt, dass es in Mexiko-Stadt ist?
Ja, es wird, glaube ich, gesagt.
Echt?
Ja.
Also insgesamt sagt der Film ziemlich wenig über solche Sachen. Also, dass es in Mexiko stattfindet, das hat man auch, ich weiß nicht, wie ich es mitbekomme, aber insgesamt, es wird ganz wenig gezeigt. Also es sind so Slums und...
Slums würde ich gar nicht mal sagen.
Ja, oder also, es ist... schlechte Wohngegend. Ist und dann ein Einkaufszentrum. Es wird ganz wenig. Also ja. An Lokalkolorit, ja, ist irgendwie sehr eingeschränkt.
Es gibt doch nie irgendwie... irgendwelche Aufnahmen von oben über die Stadt oder
vielleicht ist da in Mexiko nicht so viel zu sehen, ich weiß nicht.
Ja. Also es sind wirklich immer nur wirklich so diese Nahaufnahmen sind da.
Mhm. Ja. Wie hat er uns denn gefallen? Schwer zu sagen, ne?
Es ist echt schwer zu sagen, ja. Es ist ein Drama, ne? Familiendrama.
Also was mir als erstes aufgefallen ist, war, dass er sehr langsam erzählt ist. Dass er sehr ruhig vorgeht, langsam eine gewisse Spannung aufbaut und das hält er bis zum Ende durch. Also dieses ganz langsame. Ich habe dann gegen Ende habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich wahnsinnig viel Inhalt ist es nicht.
Nee. Aber das geht mit der ersten Szene schon los. Also und die zeigt eigentlich auch schon wie schlimm eigentlich die Situation ist oder wie wenig wert anscheinend Menschenleben in dieser Stadt ist. Denn man sieht, wie der Vater stirbt, dann kommt eine Kehrmaschine, ja, also
ja, Spaß.
Also das fand ich schon ziemlich entsetzlich.
Der wird einfach weggeschleift.
Ja, weggeschleift und hinterher kommt einer, der irgendwie nochmal drüber wischt und dann kommen schon die ersten Passanten wieder drüber gelaufen. Mhm.
Also es scheint irgendwie normal zu sein.
Es scheint normal zu sein, dass Leute da irgendwie
Wir befinden uns eben... Ja. In einer großen Stadt mit einer sehr großen armen Bevölkerungsgruppe, wo eben das öffentliche Sterben vielleicht mehr zum Alltag gehört, als wir das hier so nehmen.
Kann ich nicht beurteilen, wie das tatsächlich ist in Mexiko. Das sagt der Film auch nicht, inwieweit er das realistisch abbildet oder er einfach eine Geschichte erzählt.
Aber selbst wenn es so ist, dürfen wir es ja trotzdem schrecklich finden.
Ja, natürlich.
Ja gut, aber das Irritierende an dieser Szene ist eben die Selbstverständlichkeit, mit der das einfach so... Ja. Also da gibt es wirklich keine... Es schleifen zwei Leute den weg und dann kommt die Kehrmaschine und dann ist wieder sauber innerhalb von Sekunden.
Ja. Es wird überhaupt ganz viel nicht erzählt in dem Film.
Ja,
und dann um auf die Langsamkeit nochmal zurück. Dann geht's los, dann ziehen halt irgendwie die Kinder los, und um was zu besorgen. Und dann sieht man sie ewig lang durch die Stadt laufen und fahren.
Sie ihre Arbeit auf dem Markt
und
auf
dem Markt zur Arbeit gehen.
Man versteht gleich so
ganz
was
leicht
arbeiten die
los
da?
Und langsam und
irgendwas mit Uhren wohl zu tun. Also irgendjemand repariert von denen wohl Uhren. Und dann fangen sie irgendwie Streit an und man versteht überhaupt nicht so, was soll das jetzt?
Ja, es ist eben, also der Film macht das, was wir auch schon bei anderen Filmen kritisiert haben, dass Dinge erklärt werden, so wie man sie eigentlich nicht erklären würde, erst recht nicht, wenn man mit Leuten von Leuten umgeben ist, mit denen man schon lange zusammen ist. Das macht der Film gar nicht. Also der Film lässt alles an Dialog zwischen diesen Familienmitgliedern weg, was auch nicht stattfinden würde.
Nicht der Moment erklärbar.
Im Gegenteil, es ist so, dieses Familienleben eigentlich so schwankt zwischen einer etwas bedrückenden Stille und dann, sagen wir so, leicht hysterischen Ausfällen. Also es kommt dann immer mal wieder zu solchen Eskalationen. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich das Familienleben auch. Das wird sehr stark, ich finde, diese Stimmung wird sehr stark unterstützt, dadurch, dass auch große Teile des Films spielen sich ja in deren Haus oder deren Wohnung ab, die sehr, sehr karg ist einerseits, auch komisch farbentleert und auch dort ist es so, das ist irgendwie undurchsichtig. Der Christoph hat mehrmals gefragt, was mit den ganzen Schuhkartons, die warum hat er für Schuhkartons? Überall stehen Schuhkartons rum.
Die stapeln an der Wand Schuhkartons, aber wirklich 2 Meter hoch
aber und 3 Meter weit. Aber es wird niemals erklärt, warum. Nee. Also es ist so.
Ich dachte, okay, das ist bestimmt doch ein grausiges Geheimnis oder so, was in diesen Schuhkartons sich verbirgt. Ja, vielleicht, aber wir finden es nicht raus.
Also der Film ist sehr undurchsichtig. Die Figuren sind sehr undurchsichtig. Also wir sehr viel Aufmerksamkeit wird auf die 3 Kinder, die ja eigentlich schon erwachsen sind, oder fast erwachsen, lenkt. Also es gibt viele Kameraeinstellungen, wo wir das Gesicht eines dieser Kinder bekommen, aber alle bleiben undurchsichtig, finde ich, für sich. Und die Geschichte und die Hintergründe
sind. Der eine lässt dann gegen Ende mal die Fassade ein bisschen fallen.
So ein bisschen, ja, genau. Ja.
Aber wie du schon sagst, es ist halt so, jeder weiß im Prinzip, was zu tun ist. Es ist fast ein geregelter Tagesablauf. Und wenn das aus dem Fugen gerät, dann gibt es entweder einen Streit oder jemand wird hysterisch. Ja. Aber warum und weshalb wird überhaupt nicht erklärt.
Genau. So, und wir tanzen ja hier so ein bisschen um einen Kern rum, den wir nicht spoilern wollen, für die, die den Film noch sehen wollen.
Genau, also diejenigen, die reingehen wollen, ja, denen müssen wir vielleicht jetzt mal sagen, was sie bekommen in dem Film.
Ja.
Also ihr bekommt einen Film, der ganz anders ist als alles, was ihr so... oder als vieles, was ihr aus Hollywood oder aus Europa bekommt.
Ja.
Ein bisschen vom Gefühl her spanische Filme, finde ich. Also da ist schon ein bisschen was drin. Ihr fragt euch ab der ersten Minute, was das eigentlich ist. Man kann ganz schwer sagen, wir haben gesagt, es ist ein Drama. Es ist nicht nur ein Drama. Welches Genre es ist, was deren Geheimnis ist, da ist irgendein Geheimnis oder eine...
Und selbst in dem Moment, wo wir dann gewisse Dinge schon gesehen haben, gruselige Dinge, wissen wir eigentlich immer noch nicht, genau, was das Geheimnis ist.
Und das bleibt bis zum Ende. Also wir sind rausgegangen und haben wirklich dann auch drüber geredet und gesagt so, ja, was denn jetzt? Oder so, und zwar bis zum Titel. Ich verstehe auch gar nicht, wie der Titel mit dem Film zusammenhängt. Und also ich verstehe da einiges nicht so richtig.
Ist es so, dass du glaubst, wenn du das zweite Mal siehst, dass du dann mehr verstehst?
Nein,
ich glaube, der Titel wird aufgeklärt.
Naja, es gibt eine Szene, wo der Titel so quasi vorkommt, aber es wird ja keine Antwort gegeben. Nee. Also der Titel ist, wir sind, was wir sind, aber wir erfahren eben nicht, was sie sind.
Nee. Also es stellt viele Fragen und es lässt alle Fragen offen.
Ja.
Es ist schon irgendwie Arthouse-Kino.
Ist es, ja.
Ja.
Das heißt...
Also es ist nicht Arthouse-Kino im Sinne von jetzt nur, keine Ahnung...
Kulturfamiliendrama oder so.
Ja, heulende Familienmitglieder, die alle, nee, gar das nicht. Leben ist schrecklich und sowas. Darum geht's nicht so. Es geht um Armut und schwieriges Leben und so weiter. Und darüber werden wir eben gleich auch nochmal sprechen, wenn wir im Spoiler-Teil sind. Meiner Meinung nach ist der Film eine Allegorie.
Mhm. Deswegen ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, was wie... genau, zu sehen ist, also mit den Schuhkartons ist vielleicht ganz egal oder sagt irgendwas aus, aber das ist, was wir jetzt nicht durchschaut haben.
Also der Film sagt was über eine Art von Existenz und er sagt es eben zum Teil in drastischen Bildern auch. oder Andeutungen und ja.
Ja.
Punkte müsste aber schon jetzt noch geben.
Ja. Also, es ist kein Feel-Good-Movie. damit bin ich schon ziemlich raus und ich habe mich nicht gut gefühlt. Ach, zur Musik kann man vielleicht noch was sagen. Die Musik, also ganz am Ende war es schon creepy fast.
Psychomusik,
die unterstützt dieses Gefühl der Einsamkeit und dieser, nicht nur Einsamkeit, sondern dieses Frustrierte, ja, unterstützt die sehr gut.
Das Karge, ja.
Ich weiß nicht, also er funktioniert irgendwie, aber mir ist er zu langsam erzählt und ich mag das nicht so negativ. Also ich, für mich 4 Punkte.
Okay. Also ich finde auch, er ist zu langsam erzählt. Wenn das nicht wäre, fände ich ihn, glaube ich, ziemlich interessant. So gebe ich ihm 6 Punkte. Also ich finde immer noch, es ist ein interessanter Film und bin froh, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe auch meine Schwierigkeiten.
Also, mir hat er eigentlich überhaupt nicht gefallen und 3 Punkte.
Ja. Wie ich auch überlegt.
Ich möchte es auch nicht nochmal sehen.
Nö, also ich möchte nachher auch nicht mal sehen. Ja. Gut, dann
kommen wir zum nächsten Thema.
Nein. Nee, dann kommen wir jetzt zum Spoilerteil.
Zum Spoilerteil.
Wollt ihr den jetzt gleich machen und dann.
Ja, haben wir das auch so gemacht.
Okay.
Ja. Du scheinst unseren Podcast nicht zu hören.
Doch, doch, ich höre den. Das heißt, wir müssen jetzt wieder unsere Hörer auffordern,
genau,
auf die Webseite zu gucken.
Genau, oder in
auf
den
iPod oder so.
Hat darauf ja hingewiesen, dass es auch auf dem iPod gezeigt wird, logischerweise. wo es jetzt weitergeht, das schreiben wir dann da rein.
Diesmal wird es kein so langer Spoiler-Teil.
Nein. Gut.
Und dann, du mit der Gurke mal hier näher ans Mikrofon?
Der Gurke ist tatsächlich ein gutes Thema. Ja. Theresa ist nämlich gerade Gurke hier neben uns. Gut, wir sind ab jetzt im Spoilerteil, also spult jetzt bitte weiter. Ja, Martin, was sind wir denn?
Ja, jetzt komm mit der Gurke. Ja, wir wollen diesen Soundeffekt mal haben. Der ist wirklich gut.
Das klingt nicht. Nee, das klingt
nicht. Ja, jedenfalls so solche Sachen, die in die Gurke reinbeißen, das hatten wir öfter zu hören bekommen.
Das waren, das waren die Soundeffekte beim Splatter. Es gibt einen Splatter-Teil. Und da wird auf einen eingestochen oder wird er ausgeweitet, ich weiß nicht.
Wollen wir jetzt nicht vielleicht erstmal den Spoiler?
Ja, ich wollte die Sache mit der Gurke erklären. na gut, dann lass uns erstmal. Gut, Martin, was sind wir denn?
Wir sind Kannibalen.
Ja.
Und das ist eben unser dunkles Geheimnis. Und im Verborgenen, meistens in der Nacht, jagen wir Menschen und bringen die nach Hause.
Und bisher hat das eben der Vater gemacht.
Bisher hat der Vater sie
damit eigentlich so ein bisschen überfordert mit dieser Aufgabe.
Und in einem Ritual werden die Menschen halt eben dann ausgeweidet und wahrscheinlich gegessen.
Ja, aber was da so genau
aber bekommt, was genau kriegt man auch so nicht also raus?
Wird mal, der eine sagt es zum anderen so und dann kannst du sie mit den Zähnen zerreißen, wie immer.
Ja. Genau. Und es wird angedeutet, dass sie nicht die einzigen Kannibalen sind in der Stadt, sondern dass es wohl mehrere gibt.
Ja.
Und dass es wohl auch nicht ganz unbekannt ist, dass es sie gibt und dass man sie auch fürchtet in einer gewissen Art und Weise.
Was völlig unklar bleibt, ist, ob die da, aus welchen Gründen die das machen. Also ob die irgendwelche anderen Wesen sind, also ob es in gewisser Weise Fantasy ist. Dafür spricht zum Beispiel, dass sie irgendwann, also als der Vater stirbt, sagen so, wir werden heute Abend nichts oder wir werden heute keinen zu essen kriegen. Das heißt, wir werden jetzt bald tot sein oder wir werden morgen tot sein. Also geht irgendwie davon aus, dass wenn die jetzt nicht diese Nacht einen fressen, dann sterben die, was ja auch seltsam ist. Dann, was hat es mit diesem Ritual auf sich?
Es wird ja auch gar nicht erklärt, wie das ist, kommt, dass der Vater tot ist, weil.
Auch nicht,
nur an der Vergiftung.
Ja, aber das wird ja nicht erklärt, was.
Ja,
gut, sowas kommt ja mal vor.
Wenn er Menschen isst, okay, was ist das denn für eine Vergiftung?
Und warum der auch einen ganzen Finger verschluckt hat.
War verdorben, der Mensch.
Verdorben. War nicht mehr gut.
Ja, tatsächlich hat er immer
Nutzen. Ja, dadurch kommt ja erst die Polizei überhaupt erst ins Spiel, weil in Obduktion eben dieser Finger gefunden wird und dadurch entsteht erst die Aufmerksamkeit.
Aber die Polizei ist auch, der ist auch bewusst, dass dieses Problem geht. Die reagiert ja nicht irgendwie mit, oh Gott, ein Finger, sondern, das ist also unsere Fährte. Okay, ist in dem kannibalen Milieu. Also offensichtlich diese Parallelwelt, die in dem Film dargestellt wird, da gibt es diese Gruppe von Menschen oder was immer die sind, die agieren im Verborgenen. Ja, und es wird uns nicht erklärt, wo sie herkommen und was sie sind und was sie machen. Und
es ist halt ganz anders erzählt, als man das von anderen Kannibalenfilmen kennt, wie das Schweigen der Lämmer oder
das so. Das Genre kann
ja,
ja, wir haben kurz, lustigerweise, haben kurz vorher noch einen Trailer gesehen zu irgendeiner deutschen Komödie, wo es irgendwie um Männerbilder oder sowas geht.
Ja.
Und wo einer sich bei seinem Obermieter beschwert, weil es irgendwie zu laut ist. Und der Obermieter macht die Tür auf und das ist der, wie heißt der, Kretschmann?
Kretschmann.
Und ich sag zu Claudia,
oh, der Kannibal.
Der Kannibal, ja, bei dem würde ich mich auch nicht beschweren. weil der tut dann halt so ganz machohaft auf und der andere, der sich beschweren wollte, entschuldigt sich nur und dann sag ich so, ja, beim Kannibalen von Rodenburg wäre ich auch höflich geblieben. Ja, und dann haben wir da direkt danach einen Kannibalenfilm. Aber der war irgendwie anders.
Ja. Nee, also es ist nicht vergleichbar mit dem, was Hollywood hat eben dazu bisher produziert hat.
Dann, ja, also dann noch eine schwulen Geschichte ist noch drin. Also der eine Sohn ist schwul und lebt da irgendwie ist eigentlich sein Outing da, gell?
Ja.
So ein bisschen, aber auch irgendwie sehr
seltsam. Aber auf der Jagd im Prinzip.
Ja, auf der Jagd, genau. Bringt einen mit nach Hause.
Ja.
Den sie dann eben auch essen wollen.
Aber.
Ja, also, aber wie gesagt, also das wird alles nicht auserklärt und auch aus diesem Grund lese ich das als Allegorie. Also ich denke, dass es letztendlich eigentlich nicht so wichtig ist, wo die herkommen und was die genau sind und warum das alles so ist oder so. Also,
ja gut, die sind im Endeffekt Menschen, die in einem Land leben, was seit Jahren einen fürchterlichen Krieg führt, was normale Menschen zu Monstern macht oder zu Tieren macht. Das könnte ja, man rauslesen.
Und die leben eben in so einer Armut, dass sie reduziert sind auf eben so ganz niedere Triebe und sowas.
Vielleicht müssten wir mehr über Mexiko, noch mehr über Mexiko wissen, um den Film noch besser verstehen zu können. Ich weiß es nicht.
Also der Film ist ja auch, es gibt ja eben auch so sozialkritische Momente, wie zum Beispiel die Szene mit der toten Nutte, die quasi vor ihrer Haustür abgelegt wird oder sowas.
Auf dem Strich wieder abgelegt.
Ja, ja.
Die holen die vom Strich, schlagen sie tot, weiden sie dann doch nicht aus. Warum? Weiß ich auch nicht so genau. Und legen sie wieder zurück.
Sie wollen keine Prostituierten essen.
Der Vater hat auch immer welche
mit. Ja, aber das
muss. Der ist daran gestorben.
Und die Mutter
das, hat das thematisieren
die nicht, dass sie die essen.
Die Mutter hat doch voll einen an der
Waffe. Ja, die hat. Und bringt sie halt zurück.
Naja. Bob, hast du noch Fragen?
Nee, ich bin von der Wendung, die das sie gerade genommen hat, ein bisschen geblättet.
Okay. Das hast du nicht kommen sehen.
Nee. Aber was ich auch noch
findest du, wir waren gut im spoilerfreien Teil.
Der spoilerfreie Teil war total
spoilerfrei.
Ja, spoilerfrei. Ja, genau. Was sehr erschreckend war, ist, dass die Polizei erst dann gewillt ist, wirklich aktiv zu werden, nachdem sie ein Kind angeboten bekommen aus der Prostituierten-Szene. Vorher ist so die Ermittlung mehr.
Ist das das, was die auf die Dings bringt? Also es zeigt, glaube ich, auch nur das Schrecken.
Nein, aber das ist das, wo die Polizei wirklich aktiv anfängt zu handeln. Vorher ist nur dieser kollegiale Ansporn da und dann.
Also das lese ich nicht.
Also ob das habe ich jetzt nicht so gesehen, dass das der Auslöser war, aber das war auch eine gruselige Szene, stimmt.
Ja.
So eine gruselige Szene, aber sie waren ja schon am Ermitteln, als sie überhaupt dorthin kommen. Und dann fahren sie ja weg, weil sie den Polizeiruf bekommen.
Aber sie wurden aufgefordert, diejenigen halt wirklich umzubringen, ja, die Kannibalen. Und das haben sie erstmal so, müssen wir nicht. Und dann bei entsprechender Belohnung haben sich dann halt doch gesagt, okay, los.
Okay, das lese ich nicht so.
Tja.
Ja.
Kannibalen also. Christoph ist wieder da mit neuer Limo.
Theresa, machst du mal ein Bild von uns? Und das Lichtfeuer an.
Na gut.
Ja. Fazit, man kann alles Mögliche rauslesen, wenn man will. Und es bleiben immer Fragen offen. Herzlich willkommen zurück im spoilerfreien Teil. Was haben wir denn noch gesehen?
Ich habe Hannah gesehen.
Hannah, das ist mit der einen aus In meinem Himmel, oder?
Mit Saoirse Ronan.
Saoirse. Also das ist die sich Saoirse schreibt.
Genau.
Wie?
Saoirse.
Ja, also okay. Der Film heißt Hannah im Original. Auf Deutsch heißt der Wer ist Hannah?
Ach, das ist die, die Kleine, die alles umschnetzelt.
Genau, also wir haben...
Jetzt hast du das Ende gespoilert.
Wir haben Sasha Rowan, ist 16 oder 15 oder sowas und sie ist von, wird in Finnland irgendwo von ihrem Vater, der von Eric Banner gespielt wird, ausgebildet dazu, also zu, zum Assassin Girl eigentlich, zur Kämpferin. Und zwar ziemlich, ziemlich krass, ja, aber nicht wie Hit-Girl. ja, und dann irgendwann...
Aber sie geht in dem Trailer zumindest genauso krass ab, oder?
Ist sie auf dem Sessel dann nichts zu tun?
Ja, aber es hat nicht diese Art von Comic...
ja, gut.
Unterton. Nein, und jedenfalls irgendwann...
Echt, also, im Trailer habe ich das so verstanden.
Okay, darf ich jetzt mal was erzählen?
Ja, ja.
Dann ist es klar, dass eben ihr Vater irgendeine Art von Vergangenheit hat, mit der unter anderem Kate Blanchett zu tun hat, die offensichtlich vom CIA ist oder so. Das erfahren wir alles auch nicht so genau. So genau erklärt wird das alles auch nicht. Und es ist auch klar, dass letztendlich es darauf hinausläuft, dass eben unsere Hannah irgendwann da zurück muss und alle möglichen Leute platt machen. Das ist schon mehr oder weniger die Geschichte. Regie hat geführt Joe Wright, das ist der, der Atonement und Pride and Prejudice gemacht hat. Insofern sehr ungewöhnliches Genre für ihn.
Das der mit macht Keira ja sonst
Knightley. Genau, beides mit Keira Knightley. Der macht ja eigentlich eher so Kostümsachen und bisher auch nichts Actionlastiges. Insofern ungewöhnliches Genre für ihn. Aber das merkt man dem Film auch an. Also das ist kein, also und zwar ich finde im positiven Sinne. Es ist sehr, es gibt sehr eine ganze Menge Kampfszenen, wo es ordentlich zur Sache gibt. Aber von der Stimmung her ist es kein Actionfilm eigentlich und er ist sehr stilisiert. Also es ist ein Film, der meiner Meinung nach von der Handlung her und von den Hintergründen nicht ganz rund ist, aber der ästhetisch extrem stilisiert ist und ich finde es sehr schön. Also Was vielleicht ein ganz interessanter Gegensatz ist, Joe Wright hat ja so ein bisschen über Sucker Punch gelästert und meinte, dass er das eben ablehnt, wie Frauen dort dargestellt werden. Und was man wirklich sagen muss, ist hier in Hannah hat dieses Mädchen, und ich meine, sie ist ja nicht so jung wie Hit Girl, sie ist ja doch 15, es hat keine sexuelle Komponente. Also es ist nicht irgendwie, boah, ist das heiß, eine Frau, die, so eine junge Frau, die irgendwie so durch die Gegend metzelt, sondern sie ist eben wie eigentlich wie eine Art von Soldatin ausgebildet, mit allen möglichen Kampftechniken und dann wird sie quasi auf diese Mission geschickt und schlägt sich dann irgendwie durch.
Als ich den Trailer gesehen habe, musste ich irgendwie an X-Men denken.
Ich musste an Salt denken.
An Salt habe ich nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ich musste an X-Men denken, weil dieses hat so eine Vergangenheit von zum Krieger gemacht werden, wider Willen.
Ja, das stimmt. Das ist nicht ganz falsch, ja. Also, ja, da würde ich sagen, gibt es durchaus Bezüge.
Also ich meine jetzt Wolverine natürlich.
Ja.
Also ich glaube, ich kenne sie nur aus so etwas stilisierten, sehr bisschen überästhetisierten Filmen bisher. Eben in meinem Himmel, heißt der so?
Ja. Ja.
Und dann dieses andere, in dieser unterirdischen Welt, wie heißt denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Naja.
Ja, und also ich finde
Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Genau, der war's. The Core.
Also mich hat der Film ziemlich begeistert. Ich habe mich auch sehr drauf gefreut. Ich finde toll in dem Film, wie einerseits gibt's eben diese Begegnung und Auseinandersetzung mit der wieder mal sehr kühlen Kate Blanchett. Und dann gibt's gleichzeitig so, ich weiß nicht, so emotionale Räume. Sie trifft, also Hannah trifft auf ihrer Reise, trifft sie zum Beispiel ein anderes kleines Mädchen, normales kleines Mädchen mit deren Familie und geht dann so eine Wegstrecke mit denen. Die Mutter wird gespielt von Olivia Williams, die ich großartig finde.
Ich kann nicht vor Augen,
da merkt man, dass es aus... Peter Pan zum Beispiel, die Mutter.
Oh je,
Und jedenfalls, da merkt man eben so, dass dieses Mädchen, was so hart gemacht wurde, eben so eine Art von, doch ganz mädchenhafte Vorstellung davon hat, was es heißt, Familie zu sein. Und sie wird auch, also sie hat mit ihrem Vater ausgemacht, dass sie in Berlin wieder trifft. Und auch das Berlin ist ein stilisiertes Fantasie-Berlin. Sie ist aufgewachsen mit den Märchen der Gebrüder Grimm. Und eigentlich ist das Berlin, was wir dort sehen, ein bisschen ein Märchen-Berlin. Also es ist einerseits bevölkert, die trifft man sowieso im Film, von einer ganz komischen, karikaturhaften Art von Nazi-Schläger. Das ist toll, wenn man den Film im Original sieht, die ein lustiges Deutsch mit einem lustigen Akzent sprechen. Allerdings, ich finde gar nicht lächerlich. Ich finde es gut, dass die so auch so ein bisschen stilisierten, komischen Akzent sprechen. Ich fand das sehr wirkungsvoll. Und sie dort in Berlin geht sie auch in so einen verfallenen Vergnügungspark, wo sie dann in so einem nachgebauten Hexenhäuschen wieder auf eine schräge Person trifft. Also es gibt eigentlich auch so eine märchenhafte, stilisierte Ebene, die ich finde gut dazu passt, dass wir eben oder uns daran erinnert, dass wir eben nicht nur eine Kriegerin haben, sondern auch ein kleines Mädchen. Also dass es auch diese Schwingung in dem Film gibt. Das Ganze wird dann noch unterstützt von einem außerordentlich penetranten Chemical Brothers Soundtrack. Der wahrscheinlich, wenn man ihn zu Hause hören würde, würde er einen wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben. Ich fand ihn großartig im Film, fand ihn wirklich toll. Allerdings, ich war auch mit anderen Leuten im Kino, die ihn katastrophal fanden. Und ja, also ich fand ihn wirklich toll. Und es gibt fantastische Szenen. Es gibt eine Szene, wo sie in so einem, so ein Containerpark oder sowas. So eine Kampfszene im Containerpark.
Immer wieder beliebtes Szenario.
Hi, zu eben dem Chemical Brothers Soundtrack. Und das ist so fantastisch stilisiert. Das ist eigentlich wie Anime, finde ich. Das ist so gut gemacht. Und ja.
Also ich fand die Optik im Trailer auch schon ziemlich gut. Also der Trailer hat auf jeden Fall Lust auf den Film gemacht. Insofern, was du jetzt erzählt hast, ich muss den, glaube ich, gucken.
Ja, jetzt fand ich nicht so überrascht. Ja, ich weiß, also jetzt ist der Hannes gekommen, mein kleiner Bruder, unser kleiner Bruder, der ihn auch gesehen hat, dem er nicht so gut gefallen hat.
Du darfst jetzt hier reinmeckern.
Also ich meine, es ist natürlich jetzt blöd, dass der Hans nichts von dem gehört hat.
Das war der fand ihn toll.
Nein, ich habe schon gesagt, es ist kein ganz runder Film, aber also mich hat er schon begeistert. Mich hat er ästhetisch begeistert und ich mochte die Schwingung des Filmes. Übrigens hat den Stoff ursprünglich Danny Boyle mit einem Drehbuchschreiber entwickelt. Und hat es dann abgegeben irgendwann, weil er zu viele andere Projekte am Laufen hatte und so weiter. Und da zu diesem Zeitpunkt, wo sie es abgegeben haben, war Sasha Ronan schon an Bord als Hauptdarstellerin. Und die hat dann Joe Wright vorgeschlagen, weil sie mit ihm in Atonement zusammengearbeitet hatte.
Ah, okay.
Ja.
So, Johannes, jetzt sag doch mal was.
Ja, also mir fällt es ein bisschen schwer zu sagen, warum ich ihn nicht so gut fand.
Bisschen näher ans Mikro.
Also er hat mich nicht begeistert. Ich habe mir viel mehr davon erwartet. Wahrscheinlich hat
es auch toll aus dem Trailer, fand ich.
Ja, ich habe auch gedacht, dass Joe Wright, das wird schon ein guter Film sein irgendwie. Aber ich fand die Story zu dünn.
Ja, wie gesagt, stilisierte Ästhetik über Handlungs...
Ja. Aber ich fand ihn dafür dann visuell auch nicht so überzeugend. Also es gab einige Szenen drin, die ich absolut genial fand, also auch in Verbindung mit dem Soundtrack. Aber also es waren zu wenige Szenen, als dass es das komplett rausgerissen hätte. Und der Soundtrack insgesamt hat mich sehr überzeugt. Trotzdem. Also das fand ich eigentlich mit das Beste.
Anders als in Elis.
Genau.
Wir sind auf dem Heimweg zusammen, hat der Elis immer mit dem Soundtrack so angesucht.
Grauenhafte.
Also ich finde auch, ich finde es ein bisschen schwierig, den Film zu bewerten, weil ich die bisschen eigenartige Situation habe, dass ich eigentlich den Film für nicht ganz perfekt halte, aber ihn trotzdem liebe. Also das heißt nicht so wie sonst, dass man sagt, 9 Punkte und dann den letzten dafür, dass ich ihn liebe, sondern es ist eher so, dass ich sagen würde, 8 Punkte und vielleicht einen, weil ich ihn liebe. Also ich gebe 9 Punkte und würde trotzdem sagen, dass es kein ganz perfekter Film ist, aber mich hat er begeistert.
Ja, das kannst du mal noch deine Punkte hier rüberrufen.
Johannes, Punkte?
Ich muss mal überlegen.
Ja, ich nehme nicht jetzt, während wir den Podcast aufnehmen.
Ich nehme noch eine.
Ach komm, Christoph, das muss doch nicht sein.
Ich esse die halt zurückhaltend.
Ja, na klar.
Da muss ich mal drüber nachdenken.
Ja, ich bin ja unvorbereitet. Also,
ich würde sagen, ich fand ihn schlechter als Pride and Prejudice. Und deswegen gebe ich ihm 7.
Das ist ja immer noch ziemlich cool.
Okay. Ich werde wohl reingehen, denke ich.
Ich komme mit.
Vielleicht gehe ich sogar nochmal mit rein.
War noch jemand außer mir in Tor?
Nein.
Da müsst ihr auch reingehen.
Hör mal, wer da hämmert.
Diesmal keine
Martin
Axt.
Martin hat ihn verstanden. Ja.
Keine Axt, sondern eine Hammer.
Okay. Ja. Ich finde ein grandioser Spaßmachfilm. Ist einfach schön. Ist natürlich eine krude Story, also handelt grob von. Ich muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, was Spoilern angeht. Man kann den Film schon verspoilern. Genau, kleiner Tipp vorneweg. Schaut euch ruhig den Trailer an, der verrät nicht das Zentrale, aber lest vielleicht nicht zu viel in der nordischen Mythologie, wenn ihr das. Also wenn ihr da nicht so viel drüber wisst.
Kennen wir uns doch sowieso schon
besser so. Für mich war es so, ich kannte da auch ein paar Sachen nicht und das war ganz gut. Ich habe im Film manche Sachen nicht mitgekriegt, wo sich dann hinterher für mich rausstellt, richtig. Und dadurch war es dann, also wenn ich besser aufgepasst hätte, hätte mir das den Film verspoilert, aber es ist diese Geschichte von Thor, der eben seinen Vater, den Odin, beerben will als Göttervater. Im Endeffekt als König.
Als Chef.
Und die sitzen da in Asgard und führen ein lustiges 3D-Leben. Ich war wieder in 3D drin. Also Asgard in 3D war super. Auf der Erde war es so ein bisschen, Midgard war es ein bisschen egal. Aber in Asgard sah wieder
schon toll wieder aus. Mit Keira Knightley übrigens, gell?
Nee, mit Natalie Portman.
Ach, Natalie Portman, richtig.
Genau.
Ich verwechsel die beiden eben.
Und,
naja, das kommt aus Star Wars.
Stimmt.
Hat Tradition, dass man die.
Da war die eine die Doppelgängerin von der anderen.
Siehst du? Hab ich verdrängt.
Und Thor ist halt ein bisschen übermütig und ist halt ein arroganter Typ, aber er ist auch sehr charmant und er wird dann eben verstoßen. Also er stellt auch ein bisschen was an und so. Und
seiner Kräfte beraubt.
Und wird, genau, seiner Kräfte beraubt und
aber nicht seine absurden Muskelpakete.
Genau, auf die Erde verbannt und der Hammer Mjölnir wird auch auf die Erde geworfen und Odin flüstert dem Hammer noch ein, dass nur jemand mit den Kräften von Thor diesen Hammer eben heben kann. Und das ist dann so ein bisschen eine Artus-Geschichte, ja, mit einem Hammer, der da im Stein hängt und alle versuchen sich daran und so. Naja, und Thor wird dann auf die Erde gefallen von einer Wurmlochforscherin Natalie Portman und deren Chef Stellan Skarsgård gefunden und die nehmen sich seiner so ein bisschen an und und er ist halt super charmant und man merkt halt, er ist nicht ganz von dieser Welt und ist einfach großes Action-Superhelden-Gedöns-Kino mit tollen Darstellern, also ich finde ihn wirklich gut darin. Der Hannes dachte bis gestern. Warst du das nicht, Johannes?
Das habe ich gelesen in der FAZ.
Was hast du gelesen?
Dass der
Hauptdarsteller. Kommst näher.
Ich esse gerade eine Karotte. Dass das der Hauptdarsteller aus dem letzten Star Trek-Film sei.
Ja, das ist er nicht. Ich konnte es gar nicht glauben. Wir haben gestern gesagt, komm, wir gucken mal nach. Und Johannes, der hat bestimmt nur Body gebildet. Und dann haben wir nachgeschaut. Nee, er spielt den Vater von Captain Kirk.
Genau. Aber er sieht ihm tatsächlich
ein bisschen ähnlich. Ja. Aber er ist den Pine, der den Kirk spielt, finde ich eigentlich unsympathisch und irgendwie kalt.
Oh, Chris Pine.
Finde ich ganz schrecklich. Und er, jetzt dieser Hemsworth oder wie er heißt, den finde ich wirklich sympathisch. Also ist wirklich, man nimmt es dem ab, dass er so ein. Ja, dass er alle um den Finger gewickelt hat in Asgard.
Wirkt im Trailer, finde ich, ein bisschen dümmlich.
Aber. Ja.
Aber ich fand ihn im Trailer schon sympathisch.
Ja, sympathisch dümmlich, das gibt's ja auch. Ja.
Er wirkt ein bisschen dümmlicher als im Film. Wer ganz toll ist, ist sein Bruder. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wie der Darsteller heißt. Tom Hiddleston, habe ich noch nie gesehen. Ein Darsteller mit ganz blauen Augen.
Ah, oh, der, den man im Trailer auch sieht.
Ich weiß nicht, ob man ihn sieht.
Also mit so zurückgeschleimten Haaren.
Ja. Ganz blauen.
Oh, der sieht
ganz toller Trailer Charakterdarsteller. Toll aus. Der, also wirklich auch ganz toll. Unbedingt reingehen, schaut's euch an und ganz wichtig, macht's nicht so wie alle anderen, die mit mir im Kino waren, die nämlich alle früher gegangen sind. Ich bin sitzen geblieben, einfach weil ich immer sitzen bleibe.
Weil es immer am Ende einen Spoiler gibt auf die nächsten Superhelden, den sie verfilmen. Und hier war es eben so, das Licht ging an, Abspann kam und kam, alle Leute gingen, ich saß allein da. Plötzlich kommt der Typ von dem, also der Vorführer wieder rein, macht das Licht wieder aus. Oh, dann kam irgendwie so eine Einblendung, irgendwie, wir werden Thor wiedersehen in The Avengers. Und dann kommt noch eine Szene, die eben auf The Avengers vorbereitet, so ein bisschen. Ja, The Avengers ist ein absurdes Machwerk, was kommen wird, und zwar ein so ein Mashup Superhelden-Ding, wo wir also Thor und Iron Man und Captain America und ich glaube auch im Hulk
das wird wiedersehen
werden.
Im letzten Iron Man-Teil wird das doch auch schon,
wird's auch schon
angedeutet. Ja, da finden sie doch einen Hammer.
Ja, das ist doch immer so,
ja,
dass sie das so machen.
Also dann, und den im Konten Captain America-Film wird es sicher auch dann so sein. Weil der spielt auch, also auch der Schauspieler. Und Regie wird Joss Whedon führen. Also es muss eigentlich grandios werden. Der Firefly-Schöpfer.
Ja. Also so Sachen, die grandios werden müssen, gehen ja dann oft auch kapital
schief. Das wird auch bei gerade wenn es Joss Whedon haben, bei Big Bang Theory ganz oft thematisiert, irgendwie die neue Joss Whedon-Serie, die Mann, die haben noch so einen Vertrag. Du hast das, du schaust doch, oder?
Nein. Ich habe das gerade oft
genug. Hier allein,
ich habe das gerade oft allein genug geschaut, damit wir darüber reden konnten, dass wir es nicht so toll finden.
Ja, haben,
du bist
haben,
offensichtlich zum anderen Ufer geschoben.
Diese beiden Mitbewohner haben einen Vertrag, und der eine hat sich da schon vertraglich festgesetzt, dass ein bestimmter Termin in der Woche eher den Fernseher irgendwie oder irgend sowas, weil da kommt ja die Joss Whedon-Serie, die neue, nämlich Firefly, und die wird ja sicher grandios werden und ewig laufen. Ist halt nach einer abgesetzt worden. Sie ist zwar grandios, aber na, hat halt Pech gehabt. Ja, auf jeden Fall reingehen. Tor muss sein.
Ja, bleiben wir nochmal.
9 Punkte.
9 Punkte.
Naja, 8,5.
Das ist also, aber wenig für so einen Spaßfilm.
Er macht richtig Spaß, es ist schon ein bisschen unsinnig.
Und das 3D, ich habe gehört, das ist wieder so ein nachbearbeiteter Film, der nicht wirklich.
Das weiß ich 3D. Nicht, ob das
so ist. Chris hat 10 Punkte für Tron gegeben.
Ja, klar.
Das war gar nicht unsinnig.
Na gut, 9 Punkte. Das 3D, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Midgard, also auf der Erde, ist es unnötig, finde ich.
Ja.
Für die Action und so, ja, okay. Brauche ich nicht unbedingt, aber in den künstlichen Welten, wie in Tron eigentlich auch schon. Also Asgard und Jotunheim sehen grandios dadurch aus. Es bekommt eben so ein bisschen eine Leere, eine Einsamkeit, die es in 2D nicht 100% so hat. Und was ja auch bei Tron das Besondere war, fand ich. Diese Weite. Ja.
Klingt gut.
Verkauft. Ja. Muss man sehen. Gut, haben wir noch was?
Ja. Kinomäßig nicht mehr, oder?
Aber...
Aber dein Handy klingelt. Ich habe Religious gesehen.
Oh, schön.
Bill Mayer zieht durch die Welt, kann man fast schon sagen. Erst durch Amerika und dann kommt er auch noch in Europa vorbei.
Die
noch,
religiösen Weiten.
Ja, natürlich, genau. Bis nach Jerusalem am Schluss.
Das also Film. Ist eine Doku, ne?
Es ist ein, ja, also der Regisseur ist der gleiche Kerl, der Borat gemacht hat. Und der das ist Film,
nett, dass du das sagst.
Ja, nein, es hat durchaus Ähnlichkeiten, weil die Hauptfigur, also Bill Mayer, ist ein Schauspieler und vor allen Dingen Comedian aus den USA. Der geht im Wesentlichen dahin, wo es weh tut. Also er hat die sich zur Aufgabe gemacht, weil er nicht mehr an Gott glaubt. Ist ein Sohn von einem katholischen Vater, einer jüdischen Mutter oder andersrum. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Und irgendwann haben sie aufgehört, an Gott zu glauben, oder zumindest seine Mutter und er. Und er geht dann los, um rauszufinden, was das mit dieser Religion auf sich hat und was die alles in der Welt angerichtet hat und warum die Leute überhaupt an solche Märchengeschichten glauben.
Eigentlich und gar nicht mal so, was die angerichtet haben, sondern eher so, was die Inhalte sind, oder? Also er stellt doch sehr plakativ die Glaubensinhalte da.
Richtig, er versucht immer wieder die Leute dazu zu bringen, auf die Fragen zu antworten.
Genau. Er stellt Leuten Fragen, die sich dann dadurch bloßstellen sollen.
Und ich meine, häufig ist es schon auch einfach so in Situationen, dass das Problem nicht zwangsläufig ist, dass das Quatsch ist, was die Leute glauben, was natürlich meiner Meinung nach auch der Fall ist, aber viel relevanter ist, dass Bill Mayer unendlich viel intelligenter ist als die Leute, mit denen er dort redet und die wollen keine Chance geben.
Ja, wenn er dann zum Beispiel bei so einem Fernsehprediger, der halt irgendwie die Leute in seinen ganzen Fernsehshows dazu bringt, im Grunde ihn mit Geld zuzuwerfen, wenn er den dann versucht bloßzustellen darüber, dass der halt ohne Ende Kohle hat und sich aber als Jünger Jesu geriert und dann aber irgendwie, wenn er sagt, ja, Jesus hätte doch jetzt nicht diesen ganzen Reichtum und das ganze Geld, der hätte es doch vielleicht auch den Armen wieder gegeben, aber sie nehmen das ja nur von den Armen und so weiter. Und der dann mit seiner Golduhr und am Ende völlig hilflos in diesem Stuhl sitzt und nicht mehr weiß, wie er sich da rauswinden soll aus diesem Argument und versucht irgendwie souverän zu bleiben und das aber nicht hinkriegt. Und
wie dieser Schwulenbekehrer in dem Bruno-Film.
Ich habe Bruno leider immer noch nicht gesehen. Aber Schwule kommen ja auch vor. Es ist ja wunderbar, wie er bei den in Amsterdam bei den beiden schwulen Muslimen ist und versucht irgendwie den so witzig zu kommen. Scheint ja eine lustige
Truppe zu sein. Ja. Vielleicht kommen noch welche. Nee.
Genau. Wenn ihr seid beide da die Einzigen, ja dann. Hoffentlich könnt ihr euch gut leiden. Ja. Du siehst den beiden im Gesicht an, wie sie sich nicht mehr ernst sein können. Oder wenn er bei diesem Senator ist, den er dann ein bisschen ausfragt, also ob das gut ist, wenn er das Land regiert und aber gleichzeitig an so Märchengeschichten glaubt, an redende Schlangen und Adam und Eva und so weiter.
Ja, das ist immer so ein bisschen, finde ich, aber das grenzwertig, weil dann eben so, ja, auch so ganz absichtlich Dinge falsch versteht. Glaubensinhalte, die eben eigentlich gar keine echten Glaubensinhalte sind. Also es ist eben nicht so, dass alle Christen an sprechende Schlangen und an Äpfel im Paradies und so einen Quatsch glauben. Da glauben die
wenigsten. Er fragt ihn ja vorher explizit, ob er an Evolution glaubt oder an die Schöpfungsgeschichte in der Form, wie er da steht und so weiter und wo er sich da quasi, wo er seine Grenze zieht. Ja, das fragt er ihn ja schon vorher und irgendwann lässt er sich halt hinreißen zu dem Satz zu sagen, um in den Senat zu kommen, muss man keinen IQ-Test bestehen. Und lacht dann über seinen eigenen Scherz und Wilmer reagiert überhaupt nicht. Und dann siehst du, wie ihm das Lachen im Gesicht einfriert und dann zusammenfällt, weil er merkt, was er gerade für einen Unfug gesagt hat.
Ja, weil du als eben ganz richtig gesagt hast, er lässt sich dann dazu hinreißen.
Ja.
Und das macht halt Mayer auch. Er quält die Leute, bis sie sich zu irgendwas hinreißen lassen, was man dann wunderbar senden kann. Und was man wunderbar zusammenschneiden kann vor allem.
Ja gut, aber er quält sich selbst auch. Indem er überall hingeht, wo er wirklich weiß, dass er extrem nicht willkommen ist. Und auch wird auch ständig rausgeschmissen. Irgendwann hauen sie seinem Kameramann im Vatikan die Kamera aus der Hand und so. Also,
er verpackt es wirklich unterhaltsam. Es war
es ist schon
nicht wie es mir bei diesen Filmen von diesem Michael Moore geht, wo ich einfach nur denke, ja okay, der will halt jetzt seine Politik machen und das macht er wahnsinnig polemisch und da trifft er bei vielen auch wahrscheinlich den Nerv, aber er macht es einfach nicht so intelligent, dass man wie eben jetzt der Mayer in dem Fall, dass man darüber lachen kann.
Ja, und der Unterschied ist auch,
dass einen das irgendwie einfängt. Also weil Michael Moore, da muss man vorher ein Fan sein.
Nee, oder wird's nicht. Und Michael Moore macht die Leute dumm. Michael Moore, ja, meiner Meinung nach, vertritt eben die Tatsachen, wie auch immer, wie es ihm gerade passt. Und die Leute gehen raus aus dem Film und denken, sie sind jetzt besser informiert, aber in Wirklichkeit haben sie eben eine bestimmte Art von Propaganda gekauft. Und bei Mayer ist der ironische Ton ist halt so prominent, dass eigentlich er verkauft keine Wahrheiten, aber stellt halt Leute bloß. Gut.
Er sagt ja immer, er verkauft den Zweifel. Er propagiert den Zweifel.
Aber ich muss
das
sagen,
ist gar nicht so schlecht.
Also, finde ich auch, aber ich finde dann am Schluss der große Showdown, wo dann nochmal abgerissen wird, inwiefern alles schlecht auf der Welt überhaupt jemals an allem, immer alle Religionen schuld waren. Also das finde ich ein bisschen okay.
Es ist sehr plakativ, aber es ist halt so das Finale, worauf der Film hinauslaufen muss.
Ja,
irgendwie.
Er ist schon rund in der Hinsicht.
Ja. Rund in einer nicht zwangsläufig guten Art.
Ja, ich meine, bis auf jetzt asiatische Religionen, irgendwie Buddhismus und so weiter, schlägt er aber auch in gleichen Teilen auf alles ein.
Also stimmt,
das Judentum kriegt sein Fett ab, Scientology kriegt ihr Fett ab. Scientology
ist ja nicht mal eine.
Ja gut, aber trotzdem gibt es da, teilt er auch in die Richtung aus.
Da kann man auch viel austeilen,
ja, natürlich.
Das ist keine Religion.
Nee. Ja, das ist in den USA, glaube ich, anerkannt, oder? Ist das nicht? Da sind sie Church, also da ist das so.
Ja, aber eine Religion sind sie erst lange, nachdem sie gegründet worden geworden, als ihnen aufgefallen ist, dass dadurch ihre Situation sich drastisch verbessert.
Genau,
das ist ihnen erst nach längerer Zeit einfallen, wir könnten ja eine Religion sein. Das ist
ja ein ganz anderes Thema, aber ich sag mal, Fakt ist, dass sie es im Moment dort drüben sind, bei uns ja nicht, oder? Was sind Sie bei uns? Sind Sie bei uns nur eine Firma?
Als Religion nicht anerkannt.
Nee, okay. Ja, und also das ist, ich fand den sehr unterhaltsam. Ich würde dem auch irgendwie 8 Punkte geben, weil
schaue ich auch wieder.
Ja.
Ja. Das ist lustig.
8, ja.
Ich fand auch ganz toll diese, toll und auch irgendwie gruselig diese Szene in diesem Freizeitpark.
Das ist so furchtbar.
es ist wie ein Freizeitpark, wie Disneyland, nur dass es so das Leben Jesu behandelt. Also du kannst da jeden Tag die Kreuzungen dir anschauen.
Genau, und ist auch richtig blutig alles.
Das ist echt übel. Und da befragt er dann eben sowohl den Jesus-Darsteller als auch dann so Zuschauer. Und das ist wirklich gruselig,
also, was die von sich geben. Weil ich finde, das ist der größte Moment im Film, als Jesus die Dreifaltigkeit mit den verschiedenen Aggregatzuständen Gottes erlebt. Das finde ich so fantastisch. Und da ist ja auch dann hinterher mal, dann hinterher sagt er so, irgendwie das
ja,
war.
Ja, das hat mich gekriegt.
Also, genau, da ist er hinterher, reflektiert er das nochmal, meint, da war ich kurz perplex, da wusste ich nicht, was ich sagen wollte. Aber schön ist auch, wie man dann im Hintergrund immer, wenn die Kameraleute dann so schwenken, dann die Managerin von diesem Freizeitpark mitgekriegt hat, dass er das ist, und der merkt man so ein bisschen, wie dieser Film funktioniert, dass der sich wohl offensichtlich irgendwie so als Filmproduktion machen. Zu Interview ankündigen, aber halt nicht sagen, dass Bill Maher kommt, ja. Weil der hat in Amerika auch einen Ruf, der ihm vorauseilt, und ja. Die hätten ihn wahrscheinlich nicht reingelassen, wenn er es gesagt hätte.
So wie, wenn hier Stefan Raab kommen würde.
So ungefähr, ja. Und dann ist er halt da und führt sein Interview, und im Hintergrund versucht die Managerin, ihn längst rausschmeißen zu lassen. Und bis sie es fertig verhandelt hat, hat er alles im Kasten, ja, was er braucht. Also.
Ich meine, der ist ja auch bei bestimmten, in bestimmten Kreisen, patriotischen Kreisen, ist er ja extrem unpopulär seit der Sache um 11. September, wo er gesagt hat, dass er nicht findet, dass die Terroristen Cowards waren, ja, und sowas, ja. Genau. Und da hat er sich ja, also es gab ja einen Riesenskandal damals. Und seitdem ist er natürlich bei guten amerikanischen Patrioten nicht so.
Er hat irgendwie sowas gesagt wie, wir waren diejenigen, die irgendwie Raketen aus 2000 Meilen Entfernung geschossen haben, und die waren die im Flugzeug geblieben sind, bis es ins Gebäude eingeschlagen ist. Mhm. Und deshalb glaubt er nicht, dass man die als feige bezeichnen könnte. Das hat Ärger gegeben. Ja.
Kann man sich
er hat natürlich nicht gesagt, ich finde das total gut, was sie...
Nee, das hat er nicht. Seine Formulierungen sind schon immer gut gewählt, aber er springt halt auch immer mit Freude in
die großen argumentiert da eben, ja. Und nimmt das, was der andere sagt, als Argument. Und das ist aber eventuell gar nicht als Argument gemeint, sondern einfach nur polemisches Gebrülle oder
genau.
Weiß der Teufel was. Aber, Naja, gut. Auf jeden Fall auch anschauen. Haben wir noch was?
Ich habe nichts mehr.
Ich auch nicht.
Dann?
Claudia?
Nein.
Gut, dann.
Deckel drauf.
Sehen wir Betroffenen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Das sagst du immer.
Seit Neuestem häufiger.
Habe ich früher auch schon mal gesagt.
Ja, stimmt. Hat er
damals, als du noch im literarischen Quartett warst.
Dann sind wir durch.
Dann sind wir durch, wenn das besser ist.
Das dürfen wir auch schon nicht mehr sagen seit Folge 15
oder so. Ich habe irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Ich glaube, ich habe was ganz Wichtiges vergessen.
Was erzählst du dann in der nächsten Sendung? Die mit der Nummer 181 in der nächsten Woche. Und bis dahin schreibt ihr alle schön Kommentare und klickt Like auf Facebook und... wir freuen uns.
Ja.
Genau.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.
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 Na, welche bitte guckt.
Wo ist der Stefan?
Das Thema haben wir vorher auf die Agenda gesetzt und haben es nicht besprochen.
Stefan ist in Hamburg.
In Hamburg.
Ah. Was er da macht, wissen wir nicht so. Geschäftlich irgendwie. Ja?
Geschäftlich und
wahrscheinlich dann, auch in Lyon.
Weil dann jetzt ja auch Wochenende ist, geht man dann nochmal was trinken, ja.
Genau. Mhm. Dann gehen wir jetzt zurück um 22. Wie schaut das mal hier hin?
Das kannst du so nicht.
Hm?
Das ist egal.
Was?
Was du da jetzt schreibst.
Na, ja, nur damit du es vielleicht besser findest. Ach so, nee, wir brauchen eben eine andere Marke, weil da vorher was weggeschnitten ist, ganz oben.
Genau.
Ah, ja. Okay.
Ja, dass du nicht schneidest. Ja, die Musik spielt gerade.
Ist lebendig, heißt
es. Wenn ich das richtig getippt habe.
Nee.
Esta Vivos, so hast du das diktiert.
Ja. Sag mal, wie heißt es jetzt?
Da oben habe ich es getippt.
Heißt es nicht, glaube ich, bleib am Leben oder so?
Estas gibt es auch.
Guck, mach doch mal andersrum. Mach doch mal bleib lebendig oder so. Oder bleib am Leben. Ein Imperativ draus.
Estas Vivos, lebenden Menschen?
Ich glaube, dieser Translator ist...
Das ist der Google Translator.
Der ist ziemlich gut eigentlich. Es ist ja schon erstaunlich, dass da was rauskommt, wenn man Esther Vivos
Das ist die Google Translate Engine, die der hier benutzt. Das ist sogar die offizielle Google-App.
Gut. Hm. So, machen wir weiter, ja?
Haben wir hier genug Ausschlag von dir?
Du hast Ausschlag. Sag mal was.
Hallo?
Ah ja, ein bisschen Vorkommen hast du schon.
Okay. Ein bisschen nach vorne setzen schadet nicht, aber das kriege ich dann schon ausgepegelt.
Warte mal, kommt dann da die Theresa hin?
Theresa kommt hier hin, oder?
Okay. Wir machen bitte nicht wieder so eine ewig mega lange Sendung, nee. Weil ich musste meine halbe Festplatte leer räumen, um die ganzen... Wir haben ungefähr Theresa zwischendurch...
Ich mag aber nicht mehr aufnehmen.
Du musst nicht mehr aufnehmen. Wir wollen dir nur Platz machen, damit du sitzen kannst. Oder möchtest du hier hin? Ich gehe darüber.
Nein, ich möchte einfach gerne hier sitzen, wo ich mich hingesetzt habe.
Ich möchte einfach gerne hier
sitzen. Hier sitzen. Ich möchte nur
genau. Das ist so jetzt voll.
Muss ich daran aufdenken. Das ist aber der Mann. Du bist jetzt die Frau, die dann sagt, du könntest doch was lesen.
Du kannst doch da sitzen, was essen.
Du könntest hier bequem sitzen. Geh doch mal raus und hol dir die Illustrierung.
Okay.
Was ist denn hier passiert? Haben wir ein Leck?
Nee, das war einfach ein bisschen was.
Okay.
Geschlappert. Okay, legen wir los.